Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Pöcklinger Künstlersozialwerks bei Radio Westküste. Mein Name ist Vivien Rathjen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Künstlerin Vicky Latschneider aus München. Liebe Vicky, wie schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir sind wieder via Zoom zusammen. Ja, das heißt, ich sitze wieder etwas nördlicher von dir und du bist im schönen München. Ich habe mich natürlich mit dir schon ein bisschen beschäftigt, also mit deiner Biografie. Und in der Tat, du bist nicht leicht in Schubfächer zu stecken und hast auch jede Menge Töpfe, in denen du, sage ich jetzt mal, fast gleichzeitig rührst. Ich gebe jetzt den Zuhörern einfach nur mal so ein paar Stichworte und vielleicht schaffen wir es sogar ein paar, wenn nicht sogar alle, einmal kurz anzutippen. Das ist natürlich in erster Linie die Malerei, mit der ich dich auch kennengelernt habe, weil du warst auch eine Teilnehmerin bei der unserer großen Gemeinschaftsausstellung, was Menschen berührt. Und da habe ich überhaupt zum ersten Mal Werke von dir gesehen, fand sie schon damals sehr toll und insofern freue ich mich, dass ich da weiter mit dir drüber reden darf. Also große Gemälde sind dein Ding. Ja. Du bist nicht nur in der Kunst unterwegs, du bist in der Architektur zumindest unterwegs gewesen, vielleicht wieder mal sehen. Aber du hast auch ein anderes Standbein und das ist ganz klar Yoga. Aber du machst nicht einfach nur Yoga, also du hast zwar eine Yoga-Ausbildung, wenn ich das richtig gesehen habe, aber du hast dich auf ein ganz spezielles Feld konzentriert und da freue ich mich, wenn wir nachher auch noch vielleicht ein, zwei, drei Sätze drüber reden können. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass du ein super, sagen wir mal, wanderlustiger Mensch bist. Dich zieht es immer hinaus in die weite Welt. Vor allen Dingen auch mit Gefährten, die, da hätte ich jetzt erstmal tief Luft geholt und mir überlegt, ob ich so eine Reise machen wollen würde. Aber ich bin definitiv eher so das geerdete Temperament. Und du bist definitiv, das hast du, glaube ich, irgendwann auch mal selber gesagt, dein Element ist das Wasser. Und über das Wasser werden wir auch reden. Also wir werden viel über Dinge, die fließen, reden. Ja, das durchzieht so ziemlich dein ganzes Schaffen und Wirken. Und insofern freue ich mich total, mit dir diese einzelnen Töpfe alle mal anzugucken.
Ja, ich bin da auch schon gespannt.
Ja, gell, jetzt findest du dich selber auch interessant, wo ich dir gesagt habe, okay. Wie stellt man mich vor? Und wir sind ja hier wieder bei einer Sendung des Pöcklinger Künstlersozialwerks. Und natürlich interessiert uns, mich, die Zuhörer, alle, was und wie es dich zum Künstlersozialwerk verschlagen hat.
Ja, also das war ganz am Anfang eigentlich, als ich mich 2019 selbstständig gemacht habe als Künstlerin. Da ich nicht Kunst studiert habe, sondern einen sehr alternativen Lebenslauf habe, habe ich geschaut, wo bekomme ich gute Informationen darüber her, wo bekomme ich Unterstützung, weil was Kunst angeht, ist Google da definitiv keine große Hilfe. Und so bin ich aufs Paul Klinger Künstlersozialwerk gestoßen und bin seitdem da Mitglied und das ist immer sehr hilfreich.
Das heißt, du hast schon unser Angebot für Beratungsgespräche und sowas hast du angenommen, ja?
Eines hatte ich schon mal bezüglich, ich glaube, wegen der Künstlersozialkrankenkasse war das. Ja, ich glaube, diese ganzen Finanzsteuer, Künstlersozialkrankenkasse, dieses Wirrwarr, genau.
Genau, ja, der bürokratische Kram. Richtig. Ja, ich gestehe, das ist tatsächlich etwas, wo Leute, also gerade im kreativen Bereich häufig sehr naiv rangehen, weil man ist so enthusiastisch, ja. Man hat da was gefunden und ist begeistert, was da aus einem raussprudelt, kreativerweise. Und letztlich ist ja das auch die Arbeit, die du machen möchtest, also willst dich kreativ betätigen. Aber es hat halt einfach, wenn du es als Beruf machst, hat es halt Rahmenbedingungen, die, sagen wir mal, eher etwas trocken sind. Und da ist es gut, wenn man jemanden mal einfach ganz dumm fragen kann. Und dafür gibt es uns. Das ist quasi unser Job. Und es freut mich, dass du es auch angenommen hast. Ja, genau. Warum ist es Kunst geworden? Ist Kunst etwas, was dein Leben schon die ganze Zeit begleitet hat?
Wieso ist es Kunst geworden? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass mein komplettes Leben sehr künstlerisch geprägt ist. Nicht aufgrund von, dass ich jetzt in einer künstlerischen Familie aufgewachsen bin, sondern einfach Das war schon immer so. Also von Musik über Bewegung, Kreativität, draußen sein, in der Natur sein. Dieses innen systematische Dinge machen, das war noch nie so wirklich meins. Ich komme ursprünglich aus der Architektur. Genau, ich habe Architektur studiert, aber auch hier in Innsbruck und dort ist der Studiengang auch sehr experimentell und ich hatte auch immer die experimentellen Studios, in denen ich meine Projekte gemacht habe. Also ich habe schon immer geliebt, so zu schauen, wie viel geht noch in der Kreativität. Also dieses aus der Box rausdenken und zu verrückt gibt's nicht. Ja.
Fangen wir von vorne an. Wo bist du denn eigentlich her? Was bist du denn für eine gebürtige Doppelpunkt?
Ich bin eine gebürtige Münchnerin. Allerdings bin ich sehr viel im Chiemgau aufgewachsen. Also ich bin in München geboren. Aber bei mir war es schon immer so, ich war mit meinen Eltern, meiner Schwester, das Wochenende, jeden Urlaub, immer bei jedem Wetter nur am Chiemsee. Bin quasi dort groß geworden. Deswegen, ich war noch nie so das Stadt-Stadt-Kind.
Natürlich muss ich nach dem Akzent fragen. Da könntest du Bayerisch sprechen oder machst du es jetzt nur nicht, weil ich es nicht mache?
Doch, also das ist natürlich, ich könnte es vermutlich, aber jetzt nicht so, also ich, nee, nicht wirklich. Also meine Eltern sprechen Bayerisch, aber das ist auch über die Jahre in der Stadt dann rausgegangen und mein Bayerisch, glaube ich, ist auch gar kein Bayerisch mehr. Ich glaube, das ist eine Vermischung von Tirolerisch, Südtirolerisch und Bayerisch aufgrund meines Studiums in Innsbruck. Also bei mir ist, ich glaube, mein komplettes Leben, mein Lebenslauf, meine Berufe, meine Sprache sind, wie du sagst, so viele Töpfe und alles irgendwie eins, getrennt und verbunden. Oft sieht man gar nicht, wo was zusammengehört. Ja.
Also ich habe zum Beispiel gesehen, du hast deinen Facebook-Account komplett in Englisch. Also ich habe das Gefühl, dass Sprachen insofern auch eine Rolle für dich spielen, allein weil du ja auch schon so viel weit gereist bist und anders kann man mit den Leuten in anderen Ländern meistens gar nicht so gut Kontakt halten, denke ich jetzt mal. Insofern, Bayerisch ist da etwas hinderlich, ganz ehrlich.
Also das muss ich kurz sagen, das ist super spannend, dass du das gerade sagst mit den Sprachen. Also das stimmt, ich habe meine Kunstaccounts, also alles mit Kunst auf Englisch, einfach weil mein Ziel ist natürlich international zu arbeiten und ich habe auch Kunden international oder Käufer oder Sammler oder wie man es nennen möchte. Also mein Umfeld ist sehr international und dementsprechend ist bei mir sehr viel mit Englisch und ich habe auch im englischsprachigen Raum gelebt. Aber wenn ich Englisch rede, und das ist total witzig, weil viele Leute sind dann eigentlich weniger selbstbewusst, wenn ich Englisch rede, bin ich selbstbewusster, weil ich das Gefühl habe, also es ist so ein bisschen wie wenn ich so einen Schutzraum um mich hätte und ich bin nicht so verletzlich und dementsprechend, ich bin da ein bisschen anderer Charakter. Aber was total spannend ist, der Zeitpunkt unseres Interviews könnte nämlich nicht besser sein, denn bei mir ist dieses Jahr ganz, ganz viel im Wandel, also komplett, sei es in der Kunst, sei es privat, auf allen Ebenen. Deswegen, das wird super spannend jetzt, das Gespräch, auch für mich. Und was die Sprachen angeht, tatsächlich, ich sehe in Sprachen sehr viel Kunst. Also ich lerne Hebräisch und Hebräisch zum Beispiel ist für mich wie eine Philosophie-Therapie, weil diese Sprache einfach keine Sprache zum Kommunizieren ist, sondern ein das Leben ein bisschen erklärt. Und ich binde die unter anderem auch in Kunstthemen ein derzeit. Und wenn man das dann auf Deutsch übersetzt oder auf Englisch, also den Vorgang, nicht die Sprache, sondern den Vorgang an sich, dann ist es super spannend, was Sprache macht. Also ja.
Wirst du mit Hebräisch, ist es da irgendwie ein Ziel, was du erreichen möchtest? Oder, keine Ahnung, jetzt willst du fließend Hebräisch lesen können, um, keine Ahnung, Bücher darin zu lesen? Oder was ist das Ziel? Gibt es ein Ziel?
Naja, also ich hatte die Sprache angefangen aufgrund von einer Partnerschaft und die gibt es nicht mehr. Und da habe ich aber so eine wundervolle Lehrerin gehabt, oder immer noch, und habe diese Sprache, ich liebe einfach diese Sprache. Ich finde, das ist Kunst für sich auch wie, also man schreibt ja auch von rechts nach links und die Buchstaben, es ist ja alles komplett anders. Und das hat mich einfach fasziniert, auch die Bedeutung jedes einzelnen Buchstabens und das Spirituelle in der Sprache. Und ja, das hat bei mir so ein paar offene Kreise geschlossen oder es ist dabei, sie zu schließen. Also was Yoga angeht, was Spiritualität angeht, was meine Kunst angeht, meine Themen, mein Leben, ja.
Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Künstlerin Vicky Lartschneider aus München. Erzähl uns doch ein bisschen drüber, was du für Bilder machst. Also zum Beispiel sehe ich jetzt, du sitzt in deinem Atelier gerade und im Hintergrund ist so ein Stückchen, kann ich sehen, von einem Werk. Es ist blau-weiß. Du bist eine abstrakte Malerin. Aber das ist auch nicht richtig gesagt, weil so richtig abstrakt bist du auch nicht. Weil wenn man genau hinschaut, sieht man nämlich schon Sachen. Magst du uns darüber was erzählen?
Ja, da hole ich auch gern ein bisschen weiter aus. Ich bin sehr gut im Strukturieren, ich bin sehr gut im Organisieren. Und die Kunst ist eines der wenigen Dinge, Bewegung und Kunst, das wirklich bei mir von innen kommt. Und je mehr der Kopf an ist, desto weniger funktioniert es. Und dementsprechend male ich nicht figurativ, weil dann würde ich wieder irgendwas wirklich genau versuchen darzustellen, was eine Form hat. Angefangen habe ich mit Wasserlandschaften, immer aus der Vogelperspektive, großformatig. Und wie du sagst, man erkennt Dinge und es ist trotzdem abstrakt, weil wenn man die Welt von oben betrachtet und die Natur, ist sie definitiv abstrakt und jede Millisekunde ändert sich irgendwas. Also alles ist im Wachstum, im Wandel, im Interagieren miteinander, sei es Wasser, sei es Erde, sei es Bäume, Pflanzen mit dem Wind, der Sonne, dem Mond. Da gibt es nichts Statisches. Und alles, was nicht menschengemacht ist, sondern wirklich von der Natur, ist abstrakt.
Das musst du jetzt erklären. Warum ist das, was von der Natur gemacht ist, abstrakt?
Also, was heißt abstrakt? Vielleicht lieber organisch, ist vielleicht ein besseres Wort. Alles, was von der Natur gemacht ist, ist organisch. Zum Beispiel, wenn wir einen Flusslauf nehmen, der natürlich ist. Natürlich, der arbeitet auch mit der Physik, wie wo das Wasser drückt. Aber der ist anders, symmetrisch, asymmetrisch, geometrisch, als wenn der Mensch eingreift und den Flusslauf korrigiert. Ich wollte mit dem Beispiel weiter auf die Frage antworten, was ich mache. Und zwar habe ich mich sehr viel mit den Wundern und den Missständen auf dem Planeten befasst.
So habe ich dich ja auch kennengelernt, weil du hast uns damals Werke aus deiner Serie Industrial Pollution gezeigt. Ist das eine Serie, die abgeschlossen ist oder machst du da weiter?
Und zwar war das bezüglich während Corona. Habe ich mitbekommen, dass der Amazonas mehr und mehr illegal abgeholzt wurde, noch mehr als sonst schon, da wegen Corona keine Kontrollen mehr geschickt wurden. Und so habe ich mich mit dem Regenwald befasst und bin dann darauf gekommen, okay, warum wird der überhaupt abgeholzt? Und dann, wenn man damit einmal anfängt, nimmt das kein Ende. Dann ist nicht das Holz oder irgendwelche Dinge, die dort wachsen, sondern es ist halt sehr, sehr viel Ressourcen von Zinkminen über Aluminiumproduktionsstätten oder Goldminen. Und es sieht, wenn man drüber fliegt, wunderschön aus. Es sind ganz knallige Farben und es ist auch wie so ein Gewässer, was wie so Flussadern hat. Aber was passiert, ist total schrecklich. Und so bin ich zur Serie Industrielle Verschmutzung gekommen, weil es mich innerlich sehr, sehr beschäftigt hat, was passiert. Und bei mir ist es oft so, bei mir entsteht was und danach kommt der Gedanke, was hat das für einen Einfluss auf den Betrachter? Und hässliche Sachen schauen Menschen ungern an. Und so habe ich quasi den Weg versucht, andersrum zu gehen. Und zwar, wenn die Aufmerksamkeit des Betrachters schon da ist, mit dem, oh wow, das sieht ja total schön aus. Und dann kommt der Titel oder eventuell noch eine Information mit, was passiert da, dann ist es nicht mehr meine Verantwortung, sondern ich habe nur auf etwas hingewiesen, aufmerksam gemacht und der Betrachter entscheidet selbst mit der Information jetzt, was er tut. Ja, so ist die Serie Industrielle Verschmutzung entstanden, die, nein, nicht abgeschlossen ist. Derzeit etwas, sie wurde immer wieder auf Pause gestellt, weil wenn man sich sehr lange damit beschäftigt, ich habe nämlich immer erst recherchiert, was passiert dort, welche Farben brauche ich, vor allem warum, ist es zum Beispiel rot bei der Aluminiumproduktion, was ist die Textur, weil ich mal sehr, sehr viel mit Textur, mit Spachtelmasse, Mörtel, Erde, je nachdem, was ich darstelle und dafür muss ich verstehen, was passiert überhaupt auf dem Planeten, was passiert in echt, um Dinge wiedergeben zu können und wenn man mit der Info, also mit der Recherche einmal anfängt, kommt man zu so vielen wirklich schrecklichen Dingen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich brauche da jetzt eine Pause von, weil das mich psychisch einfach und mental zu sehr beschäftigt, weil man wirklich denkt, das macht alles keinen Sinn mehr. Und habe dann gedacht, okay, es gibt so, so viele wundervolle Dinge auf diesem Planeten, die für uns so selbstverständlich sind, die wir von Mutter Erde geschenkt kriegen, sei es der Sauerstoff, sei es der Mond, Wasser, Salz, ganz unterschiedliche Dinge, die wir einfach so benutzen. Und habe angefangen, dann eine zweite Serie zu machen. Ich glaube, letztes Jahr war das noch. Und zwar, das sind die Wunder. Da hatte ich auch eine Ausstellung, da hatte ich eine große Wand mit 4 Bildern mit den Wundern. Wasser, Salz, Sauerstoff und der Mond war das. Und außen herum hing industrielle Verschmutzung. Und es war so ein bisschen, das kriegen wir geschenkt. Das ist einfach quasi da. Und das ist, was wir daraus machen.
Magst du noch mal ein bisschen was über deinen Arbeitsprozess erzählen?
Jetzt? Also ich male Großformatik auf Baumwolle-Leinwänden oder auf Acrylglas, also Polycarbonatglas eigentlich. Ist auch bekannt unter Plexiglas, aber Plexiglas ist ja eigentlich eine Marke gewesen und jeder nennt alles Plexiglas, aber da gibt es Unterschiede. Und mein Hauptmedium ist Acrylfarbe, was auch so ein bisschen zwiegespalten in mir ist, da das ja auch Kunststoff ist und mir die Umwelt eigentlich ja sehr wichtig ist. Da habe ich auch einige Pläne für die Zukunft für eigene Pigmentsherstellungen, aber das ist ein extra Projekt nochmal. Also das wird kommen, jetzt gerade ist noch nicht da, aber habe ich vor. Und dann ist es so, dass ich arbeite mit Spachtelmasse, Erde, Texturmasse, heißt es so, Texturmasse? Strukturmasse, so heißt es. Gerne auch Dinge, die ich einfach finde. Also jegliche Dinge, die miteinander auch eventuell chemisch reagieren. Und fange an, so mich schichtweise vorzuarbeiten. Also ich weiß, bei der industriellen Verschmutzung zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit der Aluminiumproduktion. Ich weiß, es ist rot, es hat aber auch diese weißen Fasern, es hat natürlich auch das Umfeld drin, erdig, schlammig. Das bedeutet, erstmal bekommt die Leinwand so eine Grundschicht an Farbe, total durcheinander in die Farbe, wo es gehen soll, oder komplementärfarbenmäßig. Das hat aber natürlich auch mit der Psychologie zu tun, damit die Leinwand nicht mehr weiß ist, bevor man startet. Und so fange ich an, schichtweise vorzugehen. Ich verwende selten, was das angeht, einen Pinsel, also viel mit Spachteln. Und nutze ich halt die Dinge, die mir dabei helfen, das darzustellen, was ich darstellen möchte. Und natürlich weiß ich, was ich malen möchte. Aber es kann schon sein, wenn ich die Leinwand verlasse und zurückkomme, dass es anders ausschaut, als wie ich gegangen bin. Weil die Farbe natürlich weiterarbeitet, genau wie in der Natur auch. Alles, was flüssig ist, sich immer verändert.
Gib uns mal so ein bisschen Zeitvorgaben. Also einfach nur Recherche, wie lang? Und malst du an einem Werk oder malst du zeitgleich an verschiedenen Werken?
Also ich habe auf jeden Fall nicht den, ich komme um 9 Uhr an und gehe um 17 Uhr Tagesrhythmus. Den hatte ich aber noch nie, was das angeht eigentlich. Und ich glaube, das ist bei Kreativität auch nicht möglich. Ich mal an vielen Werken gleichzeitig. Und ich bin jetzt eben hier im neuen Atelier seit März. Jetzt haben wir
August.
Und war davor in einer Industriehalle. In der Industriehalle konnte ich mehr Werke gleichzeitig, also ich male auf dem Boden, weil ich male auch aus der Vogelperspektive, konnte ich mehrere Leinwände gleichzeitig am Boden haben. Jetzt habe ich eher so eine. Also was Stunden angeht, also es gibt Werke, wo der reine Malprozess vielleicht 3 Stunden sind und es gibt Werke, da geht es aber an, weiß ich nicht, 15, 20 Stunden. Das ist natürlich für mich immer schwer zu sagen, weil ich so viel gleichzeitig arbeite. Es kann auch sein, dass ich an einem arbeite, das wegstelle, an einem anderen weiterarbeite und vielleicht erst Monate später das andere wieder rauskram. Genau, der Rechercheprozess hat mich wirklich lange, lange Zeit gekostet, weil auch da Wikipedia nicht meine Recherchequelle ist, sondern ja, ich will natürlich auch wirklich verstehen, was passiert dort bei einer Aluminiumproduktion. Und es sind auch verschiedene Bereiche, in die man sich erstmal einlesen muss, die man erstmal verstehen muss mit den ganzen Fachbegriffen. Allerdings jetzt arbeite ich auch anders. Dadurch, dass mein Atelier in München ist und ich in 15 Minuten hier bin, verbringe ich jetzt wirklich sehr viel Zeit hier. Das Atelier davor war in Wolfratshausen, da musste ich immer 45 Minuten mit dem Auto fahren und das ist ein anderer Arbeitsprozess. Hier, wenn ich hinkomme, ist es ein heller Raum mit Ladenfenstern, also ich schaue auch nach draußen und manchmal kommt auch wer, mit dem ich dann rede. Deswegen Es ist mehr interaktiv und da entstehen auch öfter Skizzen mal nebenbei. Also es ist kreativer, es ist einfach freier. Ja, und deswegen jetzt arbeite ich schon mehr Stunden.
Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivien Rathjen und bei mir heute zu Gast ist die Künstlerin Vicky Lartschneider aus München. Ja, lass uns noch mal ein bisschen über Vicky Lartschneider, die Person, reden. Ja, wir haben jetzt viel über dich als Künstlerin geredet, aber ich hatte ja schon zu Anfang des Gespräches gesagt, du hast so viele Töpfe, in denen du rührst, die natürlich alle, also gerade bei Künstlern ist es so, man kann schwer trennen zwischen der Kunstperson und der, in Anführungszeichen, Alternativ-Alltagsperson. Spielt ja dann irgendwie alles oder echot alles in alles wieder rein. Die Architektur und dass du da nicht weitergemacht hast, das kann ich total nachvollziehen, weil Architektur machen ist was anderes als Architektur studieren. Insofern habe ich verstanden, dass das einfach wahrscheinlich ein Topf war, den hast du dir kurz angeguckt und dann fallen lassen. Aber du hast tatsächlich auch mal als Architektin gearbeitet, gell?
Ja, ehrlich gesagt ist das auch der Grund, warum ich den Topf fallen lassen. Also ich habe als Architektin gearbeitet in Vancouver. Ich habe in Vancouver in Kanada gelebt und habe da als Architektin gearbeitet, als Junior Designerin und war sehr viel für den Entwurf, dieses dreidimensionale, am Ende Renderings, also die kompletten Computergeschichten plus halt natürlich davor der Hauptteil, der Entwurf, zuständig. Aber wenn du wirklich einen Einfluss haben möchtest, was du entwirfst, und nicht bis 5 Uhr morgens im Büro sitzen willst. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist das jetzt finanziell wert. Und das schlägt natürlich auch auf die Gesundheit. Also dieses lange Arbeiten, dieses immer Stress, immer Abgaben, immer, nicht, dass in der Kunst weniger Stress wäre, aber es ist einfach so viel Maschinending geworden. Nicht im Sinne andere Maschinen, sondern dass man nur noch Dinge so macht, wie es jemand anders will. Und man führt eigentlich nur noch aus und produziert nur noch. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Genau, ich war in München dann wieder und da habe ich in einem Innenarchitekturbüro gearbeitet. Das war auf jeden Fall besser und ich mochte das auch da total. Also ich hatte einfach ein super tolles Team, also super tolle Arbeitsumfeld. Aber da ist dann die Kunst dazwischen gekommen.
Aber entschuldige, es ist also Innsbruck Architektur studiert und dann Vancouver. Ich meine, mir war schon klar, das versuche ich den Zuhörern ja irgendwie klar zu machen, was für eine Type du bist. Und insofern von deiner Biografie her hört sich das sehr schlüssig an. Aber wie kommt man um Gottes Willen von Innsbruck nach Vancouver? Also, warum gerade Vancouver?
Also ich war vor Innsbruck schon mal in Vancouver. Und zwar war das nach meinem Abitur, also ich liebe Kanada über alles, wenn ich nicht so ein Familienmensch wäre, wer weiß, ob ich da nicht wäre. Und nach meinem Studium in Innsbruck, wollte ich auch nochmal ins Ausland, aber da war ich ja quasi mit meinem Bachelor fertig und dachte, gut, ich will auch irgendwo arbeiten. Und dann habe ich mich in Toronto und in Vancouver in 40 Büros beworben und hatte auch das Visum schon und dann habe ich in Vancouver einen Job bekommen und bin wieder nach Vancouver und war dann da für ein Jahr, bis ich gekündigt habe.
Und dann bist du einfach wieder nach Hause gegangen.
Ich wollte schon immer nach Hawaii und von hier aus ist es ja so, das kann man sich niemals leisten. Und eine Arbeitskollegin hatte gesagt, hey, wir sind da immer Ostern. Und war ich so, hey, habt ihr so viel Geld oder was? Und dann hat sie gesagt, hey, warum? Es sind ja nur 3 Stunden Flug oder ich glaube 4 Stunden, weiß ich jetzt nicht. Und es waren damals so 300 US-Dollar hin und zurück. Und dann dachte ich so, okay, gut, so nah bist du nie wieder. Und ich hatte ja den Job nicht mehr. Ich hatte in Deutschland nichts. Also ich hatte keinen Partner oder kein Studium oder kein Job oder Wohnung, was auf mich gewartet hätte. Habe dann in Vancouver alles gekündigt und bin nach Hawaii geflogen, war da für 4 Wochen. Auf verschiedenen Inseln und ich wäre da auch länger geblieben, bin ich dann aber nicht, weil ich musste nach New York, weil von dort hatte ich eine Reise und zwar mit dem Containerschiff nach Spanien.
Warum um Gottes Willen ein Containerschiff?
Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das dazu kam. Also das ist genau dieses, deswegen ist manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue. ich spüre das ganz oft, denke mir, ich mache das jetzt, mach das und mein ganzer Körper sagt ja dazu. Und ganz oft in dem Moment, wo ich dann vor diesem Ereignis stehe, also in dem Fall mit dem Taxi zu diesem Containerschiff fahre, da im Hafen, was gar nicht mal so einfach ist, da irgendwie reinzukommen, weil jeder denkt, was macht die denn hier? Ist ja jetzt nicht so normal, was jeden Tag passiert, dass da Passagiere mitfahren. Ja, und dann stehst du vor diesem Riesenschiff und denkst dir, was zum Teufel habe ich mir hierbei gedacht? Aber ja, es war eine der schönsten Erfahrungen meines ganzen Lebens. Ich hatte eine super Crew, die waren alle aus Sri Lanka und 5 waren aus Rumänien. Viele in meinem Alter, wahnsinnig tolle Gespräche. Und einfach dieses, du gehst mit der Sonne ins Bett. Also wenn die Sonne untergeht, gehst du ins Bett, weil du hast keine Straßenlaternen. Also wenn dunkel ist, ist dunkel. Klar, du hast ein Licht in der Kabine, aber ist komisch. Und wenn du aufstehst, dann stehst du mit der Sonne auf. Und der Horizont ist jeden Tag gleich und trotzdem ist er jeden Tag unterschiedlich. Und das ist so, du fährst einfach über den Atlantik. Das ist so groß und du selbst bist so klein. Und das hat auch wieder diese Dimension von, was eigentlich alles um uns herum ist. Und wir laufen so durch diese Welt, so eh alles total klar. Aber was ist eigentlich wirklich klar von dem, was uns jeden Tag umgibt?
Wie war der Sternenhimmel?
Ja, der war traumhaft. Es war so ein bisschen, man war natürlich überall von ihnen umgeben, weil du hast nie Land gesehen. Also die ersten Tage schon, weil wir hatten Stellen, wo man immer anlegt. Also von New York, so wie Norfolk, Savannah, Miami. Dort wurden immer die Container hin und her geladen und ich war immer auf der Brücke oben, weil da war die Kaffeemaschine und da saß ich dann immer mit meinem Kaffee und dann haben die mir natürlich auch so diese ganzen Cargos erklärt und was da so transportiert wird. Also die wissen ja auch nicht was, die wissen nur total, welche sind jetzt dangerous, also so Lacke oder so Sachen und die dürfen dann auch nicht oben auf sein mit der Sonne, sondern die müssen weiter unten sein. Manchmal sind wir zu spät abgelegt, weil irgendwas falsch gestapelt wurde. Also das zeigt wieder so viel andere Dimensionen. Du gehst in den Supermarkt und kaufst dir die Banane. Da steht zwar da, die ist aus Costa Rica, keine Ahnung. Aber also das ist total verrückt, weil ich mit diesen Sachen darüber fahre. Total toll. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass dieses Containerschiff wirklich viel Schmutz produziert. Das heißt, manchmal, je nachdem, wo man draußen lag oder saß, war der Sternenhimmel so ein bisschen getrübt von dem Schmutzrauch, von den ganzen Abgasen, die oben rausgehen. Also das ist echt brutal. Aber wenn man in die andere Richtung geschaut hat und so getan hat, es wäre nichts, dann war der wunderschön, ja.
Eine echt bleibende Erfahrung auf jeden Fall.
Das definitiv, ja.
Liebe Zuhörer, Sie hören gerade die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivien Rathjen und ich spreche heute mit meinem Gast, der Künstlerin Vicky Ladschneider aus München. Lass uns nochmal über die andere Seite reden. Und zwar, wir haben schon so ein bisschen darauf hingedeutet, du bist auch ein sehr körperbewusster Mensch. Ja? Jetzt das Ernährung und Nachhaltigkeit spielt ja da auch eine Rolle. Du hast erzählt, dass du musisch aufgewachsen bist, Klavier gespielt hast. Aber du warst auch oder bist es immer noch ein sehr sportlicher Mensch. Und das hat sich aber im Laufe des Lebens ganz schön gewandelt von einem sehr, sage ich jetzt mal, anstrengenden und auch gefährlichen, also körperlich riskanten Sportteil zu einem, der, sagen wir mal, naja, es kann schon auch gefährlich werden, aber auf eine ganz andere Art und Weise, sage ich jetzt mal so. Magst du uns ein bisschen was über deine sportliche Entwicklung erzählen?
Ja. Also, ich habe mit 5 Jahren angefangen, Feldhockey zu spielen und habe da in München im Verein gespielt und hatte auch einen Trainer, der gleichzeitig Trainer von Bayern war. Dementsprechend war das Leistungslevel bei uns im Verein in der Mannschaft schon immer sehr, sehr hoch. Und dann bin ich irgendwann auch in Kader gekommen, also Kadertraining für Bayern. Und dann hat man noch Athletiktraining. Also man hört schon, dass das sehr, sehr viel alles. Das war, ja, Leistungssport. Nennen wir es mal so, wie es ist. Und das habe ich sehr, sehr viele Jahre gemacht. Also wirklich fast jeden Tag Training. Währenddessen dann noch irgendwie zur Schule gegangen, Klavier gespielt und habe das gemacht, bis ich 17 war, glaube ich, circa. Ich bin totaler Körpermensch, also alles Psychische schlägt bei mir zum Glück nicht mehr wie früher, aber sehr auf den Körper an. Und ich hatte unfassbar viele Verletzungen. Also ich war jede Saison verletzt und habe trotzdem trainiert und trotzdem gespielt. Ich spüre jetzt noch den Unterschied meiner Rückendrehung. Ja, werde ich wahrscheinlich auch immer.
Naja, du hast das halt als Kind gemacht, ne? In der Wachstumsphase. Und das, das weiß der Körper. Der weiß das.
Ja.
Ja, aber dann hast du dich zu einer Richtung entwickelt, die eigentlich der Gegenpol dazu ist.
Ja, und zwar Yoga.
Wenn alle aufjaulen im Radio, oh mein Gott, eine von den Yoga-Tanten, die am Ende auch noch atmet, ja, da sind dann alle Vorurteile drin. Und ja, in der Tat, du hast dir eine klassische Yoga-Richtung ausgesucht, also Vinyasa-Yoga habe ich gelesen, das unterrichtest du auch. Und du hast Atemtechniken, also eine Yoga-Atemtechnik dir auch angeeignet und betreibst das auch, also gibst auch da Kurse drin. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, also tatsächlich bin ich zum Yoga gekommen mit meinem Abitur. Ich hatte Hockey aufgehört und die Mutter von einer Mitschülerin war Yogalehrerin oder ist es immer noch. Und die hat Iyengar-Yoga unterrichtet und die hatte einen Kurs, der hieß Stressfrei durchs Abitur. Und mein Stresslevel war schon immer und ist es auch immer noch, also das innere Stresslevel auf Ultimo. Und dann aus dem Leistungssport kommend war das auch nicht so viel besser. Dann dachte ich, komm, das mache ich. Immer Montagabend für 3 Monate stressfrei durchs Abitur, Iyengar-Yoga. Wer Iyengar-Yoga nicht kennt, da hat man ganz, ganz viele Sachen, so Props nennt man das, also Blöcke und Gurte. Und es ist jetzt nicht so ein Durchgeflowe, wie es jetzt im Jahre 2023 mit Vinyasa viel ist, sondern das ist wirklich sehr, sehr klassisch und sehr ruhig. Genau, und das habe ich gemacht und es war immer plötzlich musste ich nicht mehr irgendwelche Dinge leisten und es war total egal, was ich tue, sondern wie es sich anfühlt. Und danach bin ich immer raus und da habe mich so weich und so frei gefühlt, also aber so geerdet. Ja, so habe ich damit angefangen und habe dann eine Vinyasa-Ausbildung gemacht, die ja sehr sportlich fließend und eher moderner ist. Und habe auch lange, oder was heißt lange, aber schon eine Zeit in dem Bereich gearbeitet. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Atemtrainer. Also nicht Atemtherapeut, sondern zum Atemtrainer. Das ist nochmal eine separate Ausbildung. Man hat im Yoga ja auch Pranayama, die ganzen Atemtechniken. Aber als Atemtrainer hast du ganz viel andere Themen, wirklich wie du mit der Psyche, dem Unterbewusstsein, mittlerweile kennen das auch schon viele, die CO2-Toleranz, die Nervensysteme, wie die Atmung eine Rolle spielen, also ganz, ganz viele Dinge. Und genau, habe da die Ausbildung gemacht, leite da auch monatlich Atemreisen an in München. Und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Pränatal-Yoga-Lehrerin, also Yoga in der Schwangerschaft und bin auch ausgebildet für Postnatal-Yoga, also Yoga in der Rückbildung, also Yoga nach der Schwangerschaft. Und bin da so ein bisschen hängen geblieben. Also ich begleite ganz viele Frauen in der Schwangerschaft und danach mit Yoga, aber auch mit, wie soll ich sagen, ich gebe viel Wissen an die Hand und zwar nicht jetzt unbedingt ein medizinisches Hebammenwissen, sondern eher dieses Selbstbestimmte in der Geburt zu gehen, der Weg danach, einfach dieses Weiblichkeitsthema, ja. Und bearbeite in dem Bereich auch, quasi nebenher. Also das ist nicht wie die Kunst, sondern das ist wirklich nicht Vollzeit.
Wie spielen die zusammen? Also wie spielt das in die Kunst rein? Weil das sind ja doch sehr, du bist da ganz schnell, ganz nah am Menschen dran. Wie spielt das rein in deine Kunst?
Also ich glaube, ich habe jetzt auch eine Zeit lang gebraucht, um das alles so wahrnehmen zu können, weil das ist eines der großen Themen dieses Jahr bei mir, dieses, ich habe so viele Töpfe und manchmal wünschte ich mir, ich könnte sagen, hallo, ich bin die Vicky, ich mache das und das, Punkt. Ich habe über die Jahre immer sehr, sehr viel vergessen, wer bin eigentlich ich Und vielleicht ist all das, was ich tue, einfach ich. Und bei anderen ist es halt anders. Und die Überlappung ist definitiv schon immer sehr, sehr stark da. Meine Mutter ist Traumatherapeutin. Das bedeutet, ich bin auch schon immer in einem Umkreis aufgewachsen, der sehr viel mit Emotionen, Trauma, Erfahrungen, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Natur, all diesem aufgewachsen. Das heißt, für mich waren viele Dinge schon immer normal, so Energiethemen auch, wo andere denken, was ist das für eine Hexe? Durch die Verletzungen durfte ich viel über meinen Körper lernen. Ich glaube, hätte ich nicht so viele Verletzungen gehabt, hätte ich viele Dinge dann nicht gelernt, weil warum? Also warum sollte ich da irgendwas lernen, wenn ja alles passt? Und so war, glaube ich, der erste Schritt mit der industriellen Verschmutzung, mit dem Wasser, mit den Wundern. Natürlich was von innen heraus kommt, natürlich was mich bewegt, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber die Verbindung von dem tieferen Innen, von Energie, von einfach so diesem, wo will ich hin in meinem Leben, und zwar nicht vom Kopf her, sondern wirklich tief innen. Das sind Dinge, die jetzt mehr und mehr entstehen. Und da ist dann die Verbindung zwischen Yoga, zwischen Sprachen, zwischen Bewegung, weil es einfach einen riesen Unterschied macht, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinem Körper um physisch. Und das ist diese Balance zwischen Intuition, dem, was aus mir rauskommt, was ich gar nicht weiß, wo das herkommt, das kommt einfach, das ist ein Ausdruck, zu auch einem bewussten, ich setze mich jetzt hin und höre mal wirklich, was spricht da in mir, sei es Meditation, Atmung, Yoga, genau, ich glaube, vielleicht trifft es das einigermaßen langsam auf den Punkt.
Liebe Zuhörer, Sie hören gerade Künstlerfragen, eine Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen. Und heute zu Gast bei mir in der Sendung Künstlerfragen ist die Künstlerin Vicky Ladschneider aus München. Ja, du, also wir sind, wir haben große Kreise gedreht. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich würde gerne, was habe ich mir alles aufgeschrieben? Nee, das ist alles, du hast sehr brav ganz viel beantwortet, wo ich nochmal eingehackt hätte, aber so muss ich halt keine Fragen stellen, sondern ich lasse dich einfach laufen und du erzählst es dann von alleine. Sag uns doch mal, wo man Sachen sehen kann von dir. Also klar, du hast dein Atelier. Möchtest du, dass man dich in deinem Atelier besucht, zum Beispiel?
Also man kann mich immer besuchen. Ich rate nur, mir davor eine E-Mail zu schreiben. Genau, wo man meine Sachen sehen kann noch, ist, ich habe seit 3 Jahren, glaube ich, 2 Jahren, seit 2021, 2 Jahren, eine Installation hängen im Kunstlabor 2. Das ist von der Muka Foundation an der Dachauer Straße an der Ecke in ein ehemals Gesundheitszentrum, Gesundheitshaus. Und da, das stand leer und da sind ganz, ganz viele Räume, wo Künstler eingeladen wurden, Räume zu gestalten. Und das sind viele, das ist viel Street Art, viel Graffiti. Meins fand es ein bisschen aus der Reihe. Ich habe dann einen White Cube gemacht, habe Wände eingezogen und arbeite mit den, die Installation heißt Licht auf Dimensionen. Und das ist sehr, es hat viel mit Eindimensionalität, Zweidimensionalität, 3-, 4-, 5-Dimensionalität zu tun, mit dem Spiegel bis hin zu Schnittpunkte im Leben, Betrachtungsweisen, Perspektiven, wie jeder Schritt, den man im Leben geht, jede Entscheidung verschiedene Schnittmomente kreiert. Genau, also diese Installation gibt es im Kunstlabor 2. Da weiß ich immer nicht, wie lange, weil es hieß eigentlich mal pro Künstler 6 Monate, aber die hängt da immer noch, deswegen.
Also ich muss sowieso sagen, man sollte, wenn man dich kennenlernen möchte, auf jeden Fall auf deine Webseite gehen. Sie ist sehr schön und sie ist auch sehr informativ. Und man kann auch jede Menge Werke von dir sehen, aus den verschiedenen Perioden und Themenkreisen, die du so hast. Also es ist ein guter Einstieg. Was ist denn deine Webseite?
Meine Webseite ist www.vickyladschneider.de. Stimmt gar nicht. .com. Also nochmal von vorne.
Okay, soll ich googeln?
Nee, ich weiß es. Warum komme ich jetzt auf .de? Hä? Also, meine Webseite ist www.vickyladschneider.com. Genau, und dort sind auch meine ganzen Social-Media-Sachen verlinkt. Und wenn man Interesse hat daran, was ich was so hinter den Szenen ein bisschen mehr abläuft, dann sieht man das auf Instagram gut. Auch nicht alles, aber da kann man mehr Einblicke, auch da ist auch mal ein Atelierfoto oder mal ein Prozess drauf. Also
liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das war Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute mit der Künstlerin Vicky Lartschneider aus München. Ich habe mich total gefreut, mit dir zu plaudern. Es ist wieder ein Wahnsinnsgespräch geworden, das in Dimensionen gegangen ist, wie ich mir das gar nicht vorgestellt habe. Aber ich bin sehr froh, dass wir es geführt haben. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
Ja, vielen Dank. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit dir und danke für die vielen Fragen. Da kann ich gleich wieder neue Denkprozesse anregen jetzt.
Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst gibt es jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr hier auf Radio Westküste. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.